Habt ihr euch schon einmal so richtig schwach und verloren gefühlt? So, dass man selbst dachte, das geht nur schief. Ich habe nichts mehr in der Hand. Meine eigene Kraft ist vertrocknet. Ich weiß zwar, was richtig ist, aber mir fehlt der Antrieb und auch der Wille, das Richtige zu tun. Und plötzlich brechen Stützen ein, die über Jahre gehalten haben, wo man nicht mal dachte, dass dies einem eine Not machen könnte. Und man geht ja zu einer Klippe, man steht am Abgrund und weiß, wenn man springt, dann wird man sterben. Man geht wieder weg und dann ist da von Neuem so eine unglaubliche Kraft, die dich immer wieder an diesen Abgrund führt und du gehst näher und näher hin. Und dann erschrickst du und wendest dich ab. Nein, Jesus, hilf mir. Vergib meine Sünde, meine Schuld. Reiß mich aus diesen bösen Gedanken. Schau, ich habe wieder und wieder mich mit Schuld besudelt. Ich bin verzweifelt, am nervlichen Zusammenbruch nahe. Weiß nicht, ob ihr so etwas schon erlebt habt. Paulus schreibt einmal über seine eigene Lage. Es steht im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 22. Da sagt er: Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, so sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Habt ihr schon einmal oder mehrmals genau das erlebt, wenn ihr über euer eigenes Leben nachdachtet? Als Christ? Kennst du die starken Kräfte, die in dieser Welt herrschen? Die Kräfte der Sünde und der Schuld? Und die Auswirkungen dann auf das Leben eines Christen? Die Verzweiflung. Dann die Ablenkung, ich will nicht mehr daran denken. Und dann auch die heimliche Pflege genau dieser Sündenkraft. Dann in klaren Stunden rufst du mit Paulus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Von dem, dass ich immer wieder angefochten werde. Von dem, dass ich ständig mehr oder auch weniger im Kampf bin. Aber ich kann nie sagen, es ist ganz vorbei. Paulus schreibt dann weiter, Römer 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und dann jubelt er in Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Paulus gibt zu, dass er zerrissen ist innerlich. Sein innerer Mensch, der mit Christus verbunden ist, möchte auf jeden Fall das Gute tun. Er möchte das Richtige tun. Er möchte den Wünschen und Geboten Gottes einfach folgen, ohne groß nachzudenken. Einfach folgen. Aber da gibt es noch sein unerlöstes Fleisch. Eine andere Natur, die will dem Gesetz der Sünde nachfolgen. Und was ist die einzige Lösung für diese Not? Es ist das Vertrauen auf Jesus. Das Vertrauen, dass Jesus uns vor der Verdammnis gerettet hat. Das Verlangen, auch bei Jesus bleiben zu wollen, egal wo du im Moment stehst. Dass in deinem Herzen das ist, ich möchte bei Jesus bleiben. Wer mit ihm in Verbindung ist, da gibt es keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis. Ich habe euch zuerst von dem grundlegenden Kampf im Leben eines Christen berichtet. Und dieser soll uns sagen, dass wir hoffnungslos verloren sind, wenn wir diesen allein kämpfen. Hoffnungslos. Wir würden als elende Menschen einfach untergehen und in der Hölle versinken. Aber da gibt es einen, und zwar einen einzigen, der unsere ganze Hoffnung sein soll. Und wie jedes Jahr, so wie auch der Andreas ja schon gesagt hat, möchte ich heuer über die Jahreslosung predigen. Und die heißt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Es wäre sicherlich gut, wenn wir die Bibel aufschlagen könnten und würden, denn ich möchte anhand vom Wort Gottes diesen Ausspruch von Jesus uns näher erklären. Also 2. Korinther 12, 9, das ist auf Seite 1218 in unseren Gemeindebibeln. 2. Korinther 12, 9. Persönlich finde ich es schade, dass die Leute, die diese Losung ausgegeben haben, nicht auch den ersten Teil des Ausspruchs von Jesus mit aufgenommen haben. Deshalb werde ich den Vers noch einmal ganz lesen, so wie ihn auch die Schlachterbibel übersetzt. Jesus sagt hier, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig oder vollkommen. Warum sagt der Herr dies seinem Boten Paulus? Dem Paulus, der schon viel für den Herrn gekämpft hat, der ein leuchtendes Vorbild ist für viele Christen, der mehrere Missionsreisen hinter sich hat, der sicher Hunderte von Menschen mit dem Evangelium erreicht hat, der sich in der Gemeinde und vor der Welt als Diener Christi bewährt hat. Petrus musste einmal ja durch Paulus einen Fehler einsehen, den er gemacht hat. Paulus war so stark und hat dem Petrus die Stirn geboten. So ist das, Petrus. Ja, du sollst auch mit den Heidenchristen essen. Oder wie hat Paulus auch vor weltlichen Christen oder vor weltlichen Gerichten, meinte ich, vor weltlichen Gerichten, wie hat er sich da auch als ein Zeuge Jesu bewährt? Er ist nicht eingeknickt. Warum spricht hier Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen? Wie geht es dem Paulus? Und lieber Bruder und liebe Schwester, der Herr Jesus will am Paulus auch uns, dir und mir zeigen, was uns im Alltag wirklich hilft. Schauen wir uns die Situation von Paulus an. Paulus wurde von dem Herrn Jesus auf manche Höhe geführt. Er hat mit dem Herrn Jesus viel erlebt. Und er spricht in diesem Kapitel, Kapitel 12, von außerordentlichen Offenbarungen. In Vers 2 heißt es, dass er ja, im dritten Himmel war. Also er kennt einen Menschen, der war im dritten Himmel. In Vers 4 wird es noch ein bisschen konkretisiert. Es war das Paradies. Und es sieht so aus, dass dieser Mensch, von dem der Paulus erstmal so in der dritten Person spricht, dass er das selbst ist, weil er demütig ist, weil er von Jesus einiges gelernt hat. Er sieht es ja jetzt im Rückblick. Er will hier keine Ehre für sich haben. Worauf ich aber hinaus will, ist dies, Paulus hat von Gott einen ganz schlimmen Laststein in sein Leben hineinbekommen. Er hat auf der einen Seite Wunderbares erlebt, aber dann hat er etwas ganz Schweres in sein Leben hineinbekommen. Paulus berichtet selbst von einem Engel Satans, Vers 7, der ihn mit Fäusten schlägt. Wir wissen nicht genau, was das heißt, was Paulus damit meint, aber ich stelle mir das einmal so vor, wenn Paulus diesen Ausdruck benutzt, ein Engel Satans schlägt ihn mit Fäusten, dann ist diese Not nicht klein. Es muss eine wahnsinnige, eine große Not sein, eine schreckliche. Mit Fäusten geschlagen zu werden, ist äußerst brutal und schmerzhaft. Ja. Und wenn ein Engel Satans dies ausführt, dann steckt hinter diesen Fäusten eine übermenschliche Kraft. Dem kann der Paulus gar nicht ausweichen. Und es steckt dahinter sogar eine Tötungsabsicht. Satan ist ein Menschenmörder, so sagt der Herr Jesus, und seine Helfer sind nicht weniger als sein Meister. Können wir etwas von dem verzweifelten Paulus sehen? Paulus, der immer wieder Hiebe bekommt. Vielleicht täglich, vielleicht stündlich. Können wir uns ein wenig in diese Not hineinversetzen? Sie ist viel größer als unsere Kraft. Wir können gegen keinen Engel gewinnen. Wir sind immer im Nachteil. Und dieser Engel kennt keine Gnade. Und so schlägt er zu, immer und immer wieder. Was tut jetzt Paulus? Nun, er sagt es in Vers 8. Er betet, Jesus, hilf mir, bitte. Er betet. Er will doch Erleichterung erfahren, dass diese unerträgliche Not endlich zu Ende gehen soll. Können wir den Wunsch des Paulus verstehen? Und wie antwortet Jesus? Er sagt dem Paulus, der Engel bleibt. Nein, der Engel bleibt. Du wirst weiter den Schmerz der Schläge erleben. Wir wissen, Paulus hatte einen handfesten und nachvollziehbaren Wunsch und Jesus sagt, nein, der Wunsch wird ihm nicht erfüllt. Liebe Geschwister und Freunde, was machen wir mit brennenden Wünschen, die sich nicht erfüllen, die nicht erfüllt werden? Was machen wir damit? Was machen wir mit Sehnsüchten, die in unserem Herzen laut rufen und die sich mit Macht melden? Wir sind doch genauso wie Paulus, Fleisch und Blut. Es gibt Sehnsüchte, die völlig rein sind. Paulus wollte mit der Not, die die dunkle Macht ihm zufügte, nichts zu tun haben. Es gibt aber auch Sehnsüchte, die von unserem unerlösten Fleisch kommen, die Sünde vor Gott sind und die doch gepflegt werden. Was machen wir damit? Was ist, wenn wir ohne Gott die Sache meistern wollen? Liebe Geschwister, Sehnsüchte und Wünsche nach Veränderung, nach Verbesserung, nach Erfüllung. Ich denke, das kennen wir alle. Das hatte auch der Bruder von Absalom, beziehungsweise der Sohn des Königs David. Ja, Königshaus David, Absalom, sein Bruder hatte diesen eine starke Sehnsucht. Und ich möchte sie einmal lesen. Und es steht im 2. Samuel 13, 1 bis 15. Das ist auf Seite 354. 2. Samuel 13, 1 bis 15. Da heißt es: Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar, denn sie war eine Jungfrau. Und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas des Bruders Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der sprach zu ihm: Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. So legte sich Amnon nieder und stellte sich krank. Als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise. Und Tamar ging hin und in das Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig und knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie ihm vor, aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Lass jedermann von mir hinausgehen. Da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar: Bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr: Komm her, lege dich bei mir, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm: Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel. Begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie ein Schändlicher in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, so dass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr: Mach dich auf und davon. Das Ende von Amnon war, dass er später auch durch den Befehl seines Bruders Absalom auch erschlagen wurde. Sünde bringt den Tod. Aber was uns diese Geschichte auch sagt, ist dies: Wer eigenmächtig und mit Gewalt seine Sehnsucht stillen will, der wird es nicht können. Als Amnon alles hatte, was er wollte, ekelte es ihn. Und Tamar, das Mädchen seiner Liebe, wurde von ihm hinterher mehr gehasst, als er sie vorher liebte. Dies ist nicht nur ein Hinweis, dass geschlechtliche Beziehungen nur in die Ehe gehören, sondern es ist auch ein Hinweis, dass Sehnsüchte, die man selbst mit Gewalt stillen will, uns nicht wirklich befriedigen. Es ist ein offenes Geheimnis, welches Johannes der Täufer einmal so ausgedrückt hat im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 27: Dort sagt Johannes, der Mensch kann nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wer sich selbst nimmt, wird Schmerzen und vielleicht sogar den Tod erleiden. Ich weiß auch um Sehnsüchte und Wünsche, kenne auch große und übermenschliche Kräfte. Aber wie gehen wir damit um, liebe Geschwister? Wie gehen wir als Christen damit um? Es ist so leicht, den eigenen Weg zu suchen und nicht nach Gott zu fragen. Aber das ist Sünde. Es ist Emanzipation von Jesus. Unser Hirte will uns führen, so wie er auch Paulus führte, der diesen übergroßen und mächtigen Wunsch in seinem Herzen hatte, den er nicht erfüllt bekam. Was ist dein unerfüllter Wunsch? Denk über dein Leben nach. Was, wonach sehnst du dich mit großer Sehnsucht? Bei vielen Menschen ist es einfach die Tatsache, geliebt zu werden. Sie erleben viel zu wenig Liebe. Oder zumindest möchte man geschätzt werden, geachtet werden, respektiert werden. Leidest du darunter? Andere tragen in ihrem Herzen, dass sie sich nicht schön finden. Sie können sich im Spiegel nicht so gut anschauen. Oder wenn sie sich auf die Waage stellen. Sie scheuen das alles. Und man leidet darunter und hat eine große Sehnsucht. Es wäre doch schön, wenn ich so aussehen könnte, wenigstens so ähnlich wie die oder wie der. Andere leiden in der Ehe. Man redet zu wenig miteinander, hat nur noch den Alltagsablauf als Thema und nicht mehr, ja, was sind denn so deine Gedanken und Wünsche, meine Geliebte oder mein liebster Ehemann? Es gibt keinen Tag, in dem man sich nicht verletzt. Lieber gar nichts mehr sagen, wie dass man sich verletzt. Wenn es noch geschlechtliche Beziehungen in der Ehe gibt, dann ist sie ohne Romantik und ohne Liebe völlig einfallslos. Wie leiden da manche darunter? Und andere kommen mit dem Alleinsein nicht zurecht. Sie sehnen sich, dass jemand da ist, den sie auch lieben können und der sie mal über das Haar streichelt. Und dass da jemand ist, der mit ihnen den schweren Weg auf dieser Welt mitgeht, den man fragen kann, bei dem man sich auch mal ausheulen kann, bei dem man einfach geborgen ist, der da ist. Andere leiden darunter, dass sie jeden Monat den Kampf mit dem wenigen Geld aufnehmen müssen. Die Miete frisst so viel und es bleibt so wenig von der Rente, kaum was zum Leben, und wenn ich dann zur Tafel muss, dann demütigt mich das immer wieder. Liebe Geschwister, es gibt noch Hunderttausende von Sehnsüchten. Wie gesagt, diese Sehnsüchte können eine solche Kraft haben, dass sie unmenschlich sind. Wir schaffen es nicht. Die unsere Gedanken gefangen nehmen, dass wir nur noch an dies denken, dass wir sogar nicht schlafen können. Sehnsüchte, die dann so süß sind, wenn wir ihnen in unseren Träumen Raum geben und dann, wenn wir mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, in gleichem Maße bitter und notvoll sind. Meint ihr, Paulus hätte nicht auch sich ausgedacht, wie schön es wäre, wenn er nicht mehr leiden müsste? Wenn diese übermenschliche Kraft, die ihn ohne Erbarmen schlägt, aus seinem Leben weicht, natürlich, klar. Deshalb betet er ja auch. Und er hätte sicherlich nicht nur dreimal gebetet, sondern auch viel länger gebetet, wenn nicht da Jesus eingegriffen hätte und hätte gesagt, so ist es. Gott antwortet auf unser Gebet. Er gibt seinen Willen in unser Herz. Das muss nicht laut durch unser Ohr zu unserem Herzen dringen. In der Regel geht Gott einen direkteren Weg. Er benutzt unser Gewissen, das wir geschärft haben an seinem Wort. Dann wissen wir, was Gottes Wunsch und Wille ist. Christen wissen Gottes Absicht. Vielleicht nicht immer gleich. Paulus wusste es auch nicht gleich. Deshalb hat er ja mehrmals gebetet. Aber dann wusste er es. Gott offenbart seinen Willen durch sein Wort, das sein guter Heiliger Geist seinen Jüngern im Herzen gewiss macht. Schauen wir uns die Seelsorge von Jesus an. Der Hirte sorgt sich um jedes einzelne seiner Schafe. Er kennt es nämlich mit Namen. So heißt es im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 3. Er kennt seine Leute mit Namen. Das bedeutet, seine ganze Person, alles, was er hat, was er wünscht und, ja, und wie auch sein Leben gehen wird. Jesus kennt uns wirklich. Nun, welche Antwort gibt der gute Hirte, nicht der böse Hirte, der gute Hirte dem Paulus? Der gute Hirte sagt, Paulus, die Not in deinem Leben bleibt. Du musst mit dieser übermenschlichen und gegen dich schlagenden Kraft leben. Oh, ist das eine Enttäuschung? Ist das eine Enttäuschung, wenn man das ergriffen hat? Gott will es nicht wegnehmen. Ist das eine Enttäuschung? Münze es jetzt einmal auf dein Leben. Du musst mit dieser ungestillten Sehnsucht leben. Jesus nimmt sie nicht weg, zumindest jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob er diese Fernsehpredigerin auch kennt, die ihre Sendungen unter ein bestimmtes Motto stellt. Das Motto heißt, das Leben genießen. Das Leben genießen. Und sie hat eine hohe Einschaltquote. Warum? Sie trifft mit diesem Motto sicher auch Sehnsüchte im Herzen der Menschen. Wer will denn nicht sein Leben genießen? Aber Christus will, dass wir das Leben meistern. Ja, dass wir das Leben meistern. Christus will, dass Paulus das Leben meistert. Verstehen wir? Sicher dürfen wir auch genießen, aber genießen ist ein Nebenprodukt. Das Ziel ist, das Leben zu meistern. Und dass man sich auch mal ausruhen darf, dass Gott uns auch auf grüne, saftige Weiden stellt, das ist auch wahr. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist die Heiligung. Unser Ziel ist, den Weg mit Jesus zu gehen. Das ist das Ziel. Am Ende soll es heißen, dass wir den Kampf des Glaubens gekämpft haben, wie es im Hebräer 12, 1 und 2 heißt. Und das ist die Wirklichkeit. Deshalb heißt es aufwachen. Aufwachen von einem falschen Gedanken. Aufwachen von dem Traum, der uns letztendlich nur Schmerzen bringt, weil er nicht erfüllt wird. Der Jesus sagt Nein zur Sehnsucht des Paulus. Und Paulus weiß warum. Wenn wir wieder aufschlagen, 2. Korinther 12, da sagt Paulus selbst in Vers 7, ich brauche diese Not. Warum? Damit ich brauchbar für Christus bin. Wenn der Herr nicht zulassen würde, dass ich geschlagen werde, dann würde ich abheben. Dann würde ich fliegen, da würde ich mich überheben. Ich würde die Sünde des Teufels begehen. Denn er war ein schöner Engel und hat auf sich geschaut und dann überhob er sich. Paulus hat es klar erkannt, dass er als erwachsener Mann die Erziehung Gottes braucht. Wohl dem, der sich unter Gottes Hand demütigen kann, 1. Petrus 5, Vers 6. Wohl dem, der, obwohl er seine unerfüllten Sehnsüchte kennt und darunter leidet, der immer noch sagen kann, der Herr Jesus führt mich gut. Ich nehme seine Führung an. Durch deine Handlung in meinem Leben, Herr Jesus, werde ich bewahrt und darf Frucht bringen. Der Weingärtner schneidet eben die Reben, damit sie nicht zu hoch hinauswachsen und damit sie nicht nur Blätter bringen, sondern damit sie Frucht bringen. Am Ende unseres Lebens soll es nicht heißen, ob wir zuerst unser Leben genossen haben, sondern ob wir Frucht für die Ewigkeit gebracht haben. Genießen können wir dann noch eine ganze Ewigkeit. Dort werden dann auch die letzten Sehnsüchte gestillt. Aber wie geht es hier auf dieser Erde weiter? Worauf lenkt der Seelsorger Jesus den Gedanken seines Paulus? Es ist die Gnade von Jesus. Gnade ist die ausgestreckte Hand Gottes, die ruft. Komm, schlag ein, verbinde dich mit mir, leide dein Leben mit mir. Gott streckt die Hand aus. Die Gnade Jesu ist sein Bestreben, also das Bestreben von Jesus, dass er ganz nah bei seinen Jüngern sein will. Jesus sucht die Nähe, er sucht dich, egal wo du dich befindest. Und sei es in deiner größten Einsamkeit, im Schmutz der Sünde, in den Verirrungen deiner Wünsche, im Hochmut oder in der Verzweiflung. Jesus will dich immer noch, er will dich immer. Gnade ist Güte Gottes, die wir nicht verdienen. Gnade kommt aus dem Herzen Gottes. Gnade gibt uns einen Neuanfang. Gnade stellt uns auf den festen Grund, der Jesus heißt. Was haben die Jünger mit diesem Herrn erlebt? Johannes, eben auch ein Jünger von ihm, der schreibt in seinem Evangelium Kapitel 1, Vers 16, und aus seiner Fülle, also die Fülle des Herrn Jesus, haben wir Jünger, alle empfangen Gnade um Gnade. Immer wieder. Die Jünger, die den Herrn oft nicht verstanden haben, sie standen vor dem Herrn und haben ihn nicht, ja, wussten nicht, was er damit meint, haben sich manchmal auch zu wenig interessiert, haben dann gestritten, ja, wer ist wohl der Größte unter ihnen, und haben nicht gesehen, dass der Herr Jesus in seinem Herzen ganz andere Dinge bewegt. Da ging es um seine Kreuzigung. Sie waren eingeschlafen, als der Herr sie zum Beten auffordert und ihn noch in der letzten Woche seines irdischen Daseins. Hatten die Jünger an Jesus gezweifelt? Johannes 14. Da hat er nochmal um den Glauben der Jünger gerungen und er stand kurz vor der Kreuzigung. Mehrheitlich liefen sie weg, als Jesus seine schwerste Stunde hatte. Und es gäbe sicherlich noch viel mehr Versagen von den Jüngern zu berichten. Und doch erlebten diese Jünger eines: Jesus ist gnädig. Von der Fülle der Gottheit Jesu, und das können wir uns vorstellen wie ein riesiges Meer, dann durften die Jünger jeden Tag ihr Eimerchen mit Gnade füllen. Ihr Eimerchen füllen, wieder für heute. Oh, wie wunderbar ist unser Herr. Wer zu ihm kommt, da ist er immer gnädig. Er umfängt ihn mit seiner Gnade. Und es ist Trost in der Gnade. Es ist Kraft in der Gnade. Es ist Hoffnung in der Gnade, weil die Gnade von dem Auferstandenen kommt. Jesus sagt dem Paulus, meine Gnade ist dir genug. Du erlebst zwar die Schläge des Satansengels, aber meine Gnade reicht aus. Mit meiner Gnade kannst du deine schwere Situation meistern. Warum? Nun kommen wir zum Losungstext. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ohne das Verständnis der Gnade Christi erlebe ich auch nicht die Kraft Christi. Ohne das Wissen, ich darf zu ihm in meiner Not, in meiner Verzweiflung und Schuld und was sonst noch genannt mag werden. Ohne das Wissen, dass ich zu ihm hinkommen kann, nützt mir alles andere nichts. Ich muss die Gnade Jesu erleben, im Glauben annehmen. Und dann werde ich auch die Kraft Christi erleben. Und diese Kraft benötigen wir, um unser Leben zu meistern. Liebe Geschwister, wir müssen einsehen, dass wir schwach sind. Und täglich in 100.000 Sünden fallen, wirklich fallen. Ohne Jesus ist alles verloren, alles vorbei. Aber durch ihn werden wir mit unseren Sehnsüchten leben. Nicht nur vegetieren, sondern die Fülle des Lebens erleben. Jesus sagt nämlich auch im Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Gnade bringt uns dazu, dass Jesus immer mehr unser Alles wird. Dazu möchte nämlich der himmlische Vater uns erziehen, dass Jesus uns immer wichtiger wird. Und im Blick auf Jesus werden die Schläge erträglich. Sie werden sogar auf einmal Förderer, diese Schläge. Denn sie fördern das Bewusstsein, ich bin schwach. Dagegen kann ich gar nicht an. Ich bin schwach. Diese Schläge werden Helfer, denn sie helfen uns, zu Christus zu fliehen. Dort ist meine Rettung. Und diese Schläge werden sogar Trainer, denn sie trainieren uns, auf die Kraft Christi zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob Paulus bis zum Schluss in dieser Weise geschlagen wurde, wie er es hier im Text berichtet. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber eines musste er lernen. Er musste lernen, dass er sein Glück, seine Sehnsucht, seine Wünsche und was er hatte, durch Christi Gnade erfüllen lässt. Dass er sein Herz vor Jesus ausschüttet und dass er lernt, auf Jesus zu warten. Dass er vertraut, dass Jesus es richtig macht und dass genau dies sein Weg ist und dass er dann auch darunter bleibt. Dass es nicht eigenmächtig ändert, dass er darunter bleibt. Das neue Jahr bricht an. Frage an uns, möchtest du auch diesen Weg gehen? Wenn ja, dann wirst du auch wie Paulus Gottes, genauer gesagt Christi Kraft erleben. Amen.